Dritter Mose, Kapitel 19. Das Thema vom dritten Mose ist Heiligkeit. Heiligkeit hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir erlöst sind, dass wir gerecht sind vor Gott dem Vater. Positionelle Heiligkeit, das ist, was Jesus für uns erkauft hat am Kreuz. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Er hat uns heilig und rein vor dem Vater gemacht. Er hat unsere Schuld weggenommen und sein perfektes Leben, sein schuldloses Leben wird uns zugerechnet. Zweiter Aspekt von Heiligkeit ist, dass wir heilig leben, das heißt Gott oder Jesus ähnlicher werden. Wir haben in den ersten 17 Kapiteln hier im dritten Mose den ersten Aspekt gesehen, soweit das das Volk Israel betrifft, unter dem alten Punkt und dem alten Bund, Entschuldigung. Heiligkeit, dass die Schuld bedeckt wird, dass das unschuldige Leben von einem anderen jemandem zugerechnet wird, in dem Fall von einem Opfertier, was natürlich von Jesus gesprochen hat, was er für uns getan hat. Letztes Jahr, können wir sagen, haben wir den zweiten Abschnitt begonnen, im Kapitel 18. Kapitel 18 bis zum Rest des Buches, da geht es um Heiligkeit in dem Sinn von Absonderung, von Reinigung, von der Art und Weise, wie wir leben sollen, unserem Charakter, dass wir rein sein sollen, unser Wandel mit Gott, wie wir praktisch in Gemeinschaft mit Gott leben sollen. Und wir haben letztes Mal gesagt, Gott gibt uns praktische Anweisungen für unser Leben, weil Gott uns liebt. Gott liebt sein Volk und er will uns beschützen. Das letzte Mal haben wir uns diesen ganzen Bereich von Sexualität angesehen. Gottes Plan ist ein Mann und eine Frau für ihr ganzes Leben. Das ist Gottes Plan. Und das will er beschützen. Und jede Art von Sexualität außerhalb der Ehe ist zerstörerisch. Wir wissen das. Deswegen hat Gott gesagt, es soll nicht Ehebruch begehen. Oder für die Unverheirateten heißt das nicht ihren zukünftigen Partner untreu werden. Und wir haben diesen ganzen Aspekt von Abtreibung und diesen ganzen furchtbaren Dinge besprochen. Aber auch jede sexuelle Perversität ist zerstörerisch. Inzucht und Homosexualität und Sodomie, Sex mit Tieren. Gott hat seinem Volk gesagt und Gott sagt es uns, tut es nicht. Ihr sollt nicht so leben, das ist zerstörerisch. Im Vers 25 haben wir gelesen, dass das Land unrein gemacht wurde durch diese Dinge und ich suchte seine Schuld an ihm heim, das heißt an Israel, und das Land spie seine Bewohner aus. Das, was unreines Leben bringt, das bringt Zerstörung, es bringt Krankheit, es bringt Tod. Das gilt für jeden von uns persönlich, für unser Leben, aber genauso für eine Gesellschaft. Das Land wird sie ausspeien oder hat sie ausgespien. Die Kananäer, glaube ich, in Deutsch, oder? Kananiter. Das ist eine Version von Anita, die Kananiter. Also die Kananiter. Das Land hat sie ausgespuckt. Und das ist, wir können das in der Geschichte beobachten. In die babylonische Kultur, Ägypten, Griechenland, Rom. Diese Kulturen sind alle zerstört worden, sind alle zerfallen, nachdem sie Homosexualität und diese perversen sexuellen Praktiken als alternativen Lebensstil akzeptiert haben. Man kann das in der Geschichte beobachten. Das war das letzte Stadium ihres Zerfallprozesses, dieser Kulturen. War, dass diese Perversität toleriert wurde im sexuellen Bereich, diese Freizügigkeit. Und es sind Gesellschaften, die moralisch am Ende sind, die pervers sind. Und eine solche Gesellschaft kann nicht lange bestehen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich unsere westliche Kultur betrachte. Wir bewegen uns sehr schnell in diese Richtung und unsere Zivilisation wird es auch nicht anders gehen als diesen Hochkulturen, wenn wir nicht zu Gott umkehren und zu seinen Wegen. Gott will eine heilige Person, eine heilige Gesellschaft. Das heißt, eine Person, eine Gesellschaft, die gesegnet ist, die glücklich ist, die Energie hat, die gesund ist. Wie wird eine solche Person aussehen? Oder eine solche Gesellschaft, die wird heilig sein oder heil sein. Gott will unser Bestes und deswegen will Gott, dass wir ihm ähnlich sind. Hier im Kapitel 19, im Vers 1 haben wir einen wirklichen Schlüsselvers für diesen ganzen zweiten Teil des dritten Mose. Der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt so sein wie euer Gott. Die Wahrheit ist, wir werden so werden, wie unser Gott ist oder unser Götze ist, den wir anbeten. Man kann das beobachten. Menschen, die einen grausamen Götzen anbeten, die werden grausam. Menschen, die einen perversen Gott anbeten, wie Moloch haben wir gesehen, ihre Kinder verbrennen, werden zu perversen Menschen werden. Du wirst in einem gewissen Sinn so, wie dein Gott ist. Aber unser Gott, das ist der Gott, der wirklich existiert, der uns geschaffen hat, der sagt, wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Heilig, das heißt, abgesondert ist. Das Wort heilig beschreibt das Anderssein von Gott. Gott in seiner Größe, in seiner Majestät, in seinem Charakter, dass er absolut gerecht ist, dass er absolut rein ist, wie niemand anderer, dass er absolut gnädig ist, barmherzig, liebevoll, so ist nur unser Gott. Er ist heilig. Und unser Vater will, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir gnädigere Menschen werden, geduldigere Menschen werden, barmherzigere Menschen werden, reinere Menschen werden, liebevollere Menschen werden. Heilig sein, können wir auch so auf den Punkt bringen, heilig sein heißt lieben. Ein Mensch, der liebt, ist heilig. Im Kapitel 19, der Vers 18, da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist Heiligkeit. Das ist die Betonung hier im Kapitel 19. Das heilig Leben heißt in Liebe leben. Gott und den Nächsten lieben, so wie Jesus uns das gelehrt hat. Und das war nichts Neues, was Jesus uns gesagt hat. Das ist schon hier im Alten Testament. Gott will, dass wir jeden Tag mehr sein Leben erfahren. Und das tun wir, wenn wir uns entscheiden, heilig zu sein. Das heißt, uns entscheiden, heil zu sein, glücklich zu sein. Heilig sein heißt heil sein. Das ist, was Gott uns hier eigentlich sagt. Er sagt, ich will, dass ihr wie ich seid, weil ich bin wirklich glücklich, sagt uns Gott. Und es ist mein Herz für euch. Und es ist gut, wenn wir Gottes Herz, wenn wir seine Motivation für uns verstehen, dass das sein Design für uns ist, dass wir heilig sind, dass wir heil sind. Wenn wir das wirklich verstehen, dann ist es nicht mehr so schwer, seinen Geboten zu folgen. Weil wir wissen, wie sie gemeint sind, dass Gott es gut meint, dass sie ein Segen sind, das Gute so zu leben. Gott will, dass wir heil, dass wir heilig sind, so wie er. Das heißt auch, dass wir abgesondert sind, anders sind, so wie er abgesondert ist und anders ist in seiner Heiligkeit. Wir sollen für ihn abgesondert sein, für das Reine, für das Heilige, für das Richtige, für die Wahrheit. Und auf der anderen Seite abgesondert von allem, was Gott unheilig ist. Also so sollen wir sein, was Gott unähnlich ist, wollte ich sagen. Nicht von dem abgesondert sein, was Gott unähnlich ist. So sollen wir sein. Vers 3. Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Interessant, he? Heiligkeit, heiliges Leben beginnt daheim in der Familie. Eine heilige, von Liebe durchdrungene Familie. Familienbeziehungen. Die Eltern fürchten. Das Wort fürchten hier heißt nicht, dass wir Angst haben sollen vor ihnen, sondern dass wir Ehrfurcht haben sollen, sie achten sollen. Und das aus Liebe. Das soll unsere Einstellung gegenüber den Eltern sein. In den 10 Geboten hat Gott gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Ehren, das spricht mehr von den Taten. Liebevolle Taten, praktisch. Hier, wenn es heißt, wir sollen sie achten oder Ehrfurcht haben vor ihnen, das spricht mehr von der Einstellung. mit welcher Motivation, welches Herz wir unseren Eltern oder ich denke, wir können das ausweiten auf unsere Kinder, Ehepartner, je nachdem, wie unser Herz ist, unsere Motivation im Umgang mit ihnen. Ich finde es das toll, dass wir 3. Mose gleichzeitig mit der Bergpredigt studieren. Es sind so viele Parallelen, das ist genau das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Es ist nicht neu, was Jesus gesagt hat, er hat nur korrigiert diese falschen Ansichten von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber wir sehen schon hier, wahre Heiligkeit beginnt im Herzen. Nicht nur, dass wir das Richtige tun, sondern es mit der richtigen Motivation tun. Also die Eltern lieben und ehren. Oh, aber wenn meine Eltern keine guten Eltern sind, wenn sie mich vernachlässigt haben, wenn sie mich verletzt haben. Aber Gott sagt nicht hier, dass wir nur die guten Eltern ehren sollen. Sie haben dir dein Leben gegeben und Gott hat dich ihnen anvertraut. Und deine Eltern haben abgeleitete Autorität von Gott über dich. Deswegen sollen wir die Eltern achten und ehren und Ehrfurcht haben, mit Liebe ihnen begegnen. Wenn wir die Eltern achten, dann achten wir Gott. Es ist interessant, dass dieser Vers 3 hier, Vater und Mutter fürchten, dass es verbunden ist und ihr sollt meine Sabbate halten. Ich bin der Herr, euer Gott. Interessant, dass das Sabbatgebot verbunden ist mit die Eltern achten und lieben. Gott will, dass wir ihn achten. Und Eltern achten heißt Gott achten. Beides heißt ihn achten. Anerkennung, dass er Autorität über mich hat. Davon spricht auch der Sabbat. Dieses Sabbatgebot gilt für uns heute wörtlich nicht mehr. Jesus ist unser Sabbat, der hat unser Hebräerbrief. In ihm haben wir Ruhe von unseren Werken. Wir können ruhen in seinem Werk, was er für uns getan hat, in unserer Beziehung mit Gott. Aber das Prinzip gilt noch, denke ich, dass wir einen Tag in der Woche freinehmen sollen. Und nicht nur irgendwie freinehmen, sondern einen Tag in der Woche von unserer Arbeit ruhen und dem ganz speziell dem Herrn widmen und unserer Beziehung mit ihm. Ein Tag, wo wir ihn suchen. Die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft mit der Gemeinde, mit unseren Brüdern und Schwestern. Wo wir den Gott, den Herrn suchen und wir erfrischt werden von ihm. Das ist die Idee vom Sabbat. Aber auch interessant im Vers 4, dass das Sabbatgebot in Verbindung ist mit Warnung vor Götzendienst oder Verbot von Götzendienst. Im Vers 4 heißt es, weil ihr sollt euch nicht, ich lese nochmal Ende vom Vers 3, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Interessant, dass das in Verbindung mit dem Sabbattag ist. Es ist so leicht und ich spreche aus Erfahrung, weil ich bin ein Workaholic von meiner Veranlagung her. Aber es ist so leicht, dass wir unsere Arbeit, unseren Dienst oder die Frucht unserer Arbeit, unser Geld, materiellen Dinge, dass wir das zu Götzen machen. Dass es wichtiger wird als die Beziehung zum Herrn. Und wir das an seine Stelle setzen, als das Zentrum unseres Lebens, als das, wofür wir leben. Sabbat ist auch ein Ausdruck, wo wir sagen, Gott, du bist mir wichtiger als all dieses Zeug. Als meine Arbeit, als Geld, als materielle Dinge. Ich nehme den Tag, such dich. Drückt auch aus, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist, Gott. Letztendlich kommt alles von dir. Und ich bin nicht autonom, unabhängig von dir. Sondern du bist mein Versorger. Dieses Wort Götzen hier im Vers 4 steht vielleicht bei euch in der Anmerkung, dass es so viel heißt wie das Nichtige. Götzen sind die Nichtigen. Oder die Nichtsen. Ist kein Wort, aber die sind nichts. Die Götter, die Götzen, die repräsentieren Götter, die es eigentlich gar nicht gibt. Wir lesen hier, du sollst dir keine gegossenen Götter machen. Das heißt selbstgemachte. Menschen haben eine Form geformt und dann haben sie Metallflüsse gemacht und haben das Metall in ihre Form gegossen. Und das war dann ihr Gott. Haben Gott ihren Gott in ihre Form gegossen, so wie es ihnen gepasst hat. Sie haben ihren eigenen Götzen, ihren eigenen Gott geschnitzt. Der, so ein Gott, der ihren Lebensstil rechtfertigt. Und das ist heute auch immer noch so. Im Grunde, wenn Menschen Götzendienst betreiben oder Götzen machen, heißt das nichts anderes als, der Mensch macht sich selbst zu Gott. Ich will meine eigene Sache drehen und ich lege mir halt meinen Gott so zurecht, dass es okay ist, was ich tun will. Jeder Götze stand damals für eine Philosophie, für eine Weltanschauung, für einen Lebensstil. Und die Menschen haben diesen Götzen Tempel gebaut, die dann diese Leidenschaft oder dieses Laster, das das Leben bestimmt hat, gerechtfertigt hat. Sie haben das zu Gott gemacht und personifiziert. Also wenn einer Sex besessen war, dann ist er in den Tempel der Aphrodite gegangen. Dort waren die Prostituierten. Das war die Sexgöttin. Oder die Liebesgöttin. Wenn einer sagt, hey, Saufen ist für mich mein Götze, dann hat er das im Tempel des Bacchus getan. Das war der Gott, der für Saufen zuständig war. Oder wenn einer gewalttätig war, dann hat er den Zeus angebetet. Oder wenn er den Intellekt angebetet hat, dann ist er in den Tempel der Athener gegangen. Wenn er ein Ökofreak war, dann ist er den Demeter anbeten gegangen. Das war, oder die Demeter, das war die Mutter Erde. Ich meine, die Götzen haben sich nicht sehr viel geändert. Sehen ein bisschen anders aus. Was die Menschen gesagt haben oder was Menschen sagen, die sich Götzen zurechtlegen, sie sagen, ich bete mich eigentlich selbst an. Ich will mein eigener Gott sein. Ich will leben, wie ich will. Und die Götzen haben sich nicht viel verändert. Nur die Symbole. Leute, die rumfahren mit einem Häschen hinten auf dem Auto. Heißt nicht, dass sie im Kaninchenzuchtverein sind. Sondern ist ein Symbol für ihren Lebensstil. Für ihren Götzen. Menschen, die mit grünen aufstehenden Haaren herumrennen. Das heißt nicht, dass die beim Friseurwettbewerb mitgemacht haben, sondern die drücken einen Lebensstil, eine Weltanschauung aus. Oder ein junger Mann mit Stoppelglatze und Fliegerstiefeln. Wir sehen, was er anbetet. Oder Leute mit dem Yin-Yang-Aufkleber. Steht für einen Lebensstil, für eine Weltanschauung. Und wir beten noch immer genau dieselben Götzen an. Machen uns jetzt endlich genau selber zu Gott. Wir schnitzen uns unseren Gott, der unseren Lebensstil rechtfertigt. Und aus meiner Erfahrung, das ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht zu Jesus kommen wollen. Warum sie sich nicht bekehren wollen. Und schieben intellektuelle Probleme vor, aber das ist nicht der Grund, warum sie sich nicht zum lebendigen, zum wahren Gott bekehren wollen. Wird oft vorgeschoben. Der wahre Grund ist, dass sie nicht Buße tun wollen. Dass sie nicht ihr Leben ändern wollen. Dass sie das tun wollen, was sie sagen. Hey, ich lebe in Unzucht und das gefällt mir so und ich will mir von keinem Gott reinreden lassen. Also schnitze ich mir einen Gott, der das erlaubt. Oder ich will mein Egoist sein und nur mich selbst lieben und mir passt es nicht, was Gott sagt. Also pfeif auf Jesus. Wollen leben, wie sie wollen, in Sünde leben und sie zerstören sich selbst. Und Gott will das nicht. Gott hat uns für Beziehung mit ihm geschaffen. Er will, dass wir heil sind, dass wir frei sind, dass wir ein glückliches Leben haben. Und deswegen warnt uns Gott hier und er verbietet uns, dass wir uns selbst Götter schnitzen. Also passt auf. Ich sage das auch zu mir, lasst uns aufpassen, dass wir nicht anfangen, uns Gott so ein bisschen zurechtzubiegen, so wie er uns passt. Und das passiert in christlichen Kreisen. Ich kenne einen Pfarrer, der predigt nur Liebe. Gott ist Liebe. So Lulu Wischiwaschi Gott. Gott ist Liebe. Es gibt keine Hölle. Es sind alle gerettet. Ja, der hat Menschenfurcht. Der will niemanden vor den Kopf stoßen. Keine Opposition erfahren. Hey, Gott ist Liebe. Schnitzt sich seinen eigenen Gott. Oder manche gesetzliche Kreise. Dieses Gottesbild, Gott, der mit der Fliegenklatsche oben sitzt und wenn du irgendeinen Fehler machst, dann haut er dir eine rauf. Ein Gott ohne Gnade, ein fordernder, ein harter Gott. Das ist wie Allah, das ist sein Charakter, aber das ist nicht unser Gott. Das ist ein gegossener Gott. Und manche gesetzliche Kreise haben ein völlig verdrehtes Gottesbild. Das andere Extrem, von dem der sagt, ja, Gott ist nur Liebe, Lulu Wischiwaschi ist egal, hat uns lieb. Oder der Gott der Prosperity Teacher oder Faith Teacher. Die sagen, hey, Gott will, dass du reich bist und schön und gesund und was immer du im Glauben beanspruchst von Gott, muss er dir geben. Ist ein gegossener Gott. Ist ein Kohleautomat, der deiner Selbstbefriedigung dient. Aber wenn wir wissen wollen, wie Gott wirklich ist, dann müssen wir in sein Wort schauen, wie er sich uns offenbart. Und wir können Jesus anschauen. Gott hat in den letzten Tagen Hebräer 1 durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Wer den Vater gesehen hat, hat mich gesehen. Das ist unser Gott. Jesus. Wie Jesus. Das ist begeisternd. Das ist wunderbar. Ich liebe Jesus. Er ist ein wunderbarer Gott. Ein Gott voll Liebe und Barmherzigkeit und Gnade. Aber er ist auch gerecht und er ist heilig und er ist rein. Er ist unser Gott. Ich bin der Herr in Großbuchstaben. Ich bin Jahwe. Ich Jahwe, ich bin euer Gott. Aber er ist auch der Herr in Kleinbuchstaben. Er will der Chef unseres Lebens sein. Und wenn Gott nicht der Herr ist, dann ist er auch nicht Gott in unserem Leben. Es gibt so viel Blabla, ja, es ist jemand gerettet, auch wenn er Jesus nur als seinen Erlöser annimmt, aber nicht als seinen Herrn. Hey, was soll die Diskussion überhaupt? So ein Hintertürl. Wie weit an die Grenze kann ich gehen? Ich will gerettet sein, aber Gott nicht nachfolgen. Das soll nicht mal eine Überlegung sein. Wenn Gott nicht der Herr ist in unserem Leben, dann ist er eigentlich nicht wirklich Gott. Dann bin ich ein Götzendiener. Und wahrscheinlich bin ich mein eigener Herr und Gott. Das ist ein guter Test. Wenn du herausfinden willst, wer Gott in deinem Leben ist, dann frag, wer ist der Herr in meinem Leben? Wer bestimmt mein Leben? Wer ist mein Maßstab? Wer bestimmt, was richtig und was falsch ist? Nach wem richte ich mein Leben aus? Und die Antwort? Zeigt uns, wer wirklich der Herr in unserem Leben ist, wer wirklich Gott ist. Hast du dein Leben unter die Herrschaft Jesu gebracht? Ein Mensch, der sein Leben nicht unter die Herrschaft Jesu gebracht hat, sage ich mal so, ist wahrscheinlich kein Christ. Man muss zu ihm kommen, dass er erlöst wird, gerettet wird und ihn als Erlöser, aber auch als Herrn annehmen. Er sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Vers 5, und wenn ihr ein Heilsopfer dem Herrn opfert, sollt ihr es zum Wohlgefallen für euch opfern. An dem Tag, an dem ihr es opfert und am nächsten Tag soll es gegessen werden. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn es irgend am dritten Tag gegessen wird, ist es unreines. Es wird nicht als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es isst, wird seine Schuld tragen, denn das Heilige des Herrn hat er entweiht. Und diese Person soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Heilsopfer oder Gemeinschaftsopfer. Es war ein freiwilliges Opfer. Wenn ihr euch noch daran erinnert, wir haben das schon durchgenommen. Ein freiwilliges Opfer. Sozusagen ein Grillfest mit dem Herrn. Da ging es nicht darum, die Sünde zu beseitigen. Das musste vorher kommen. Sündopfer und Schuldopfer. Sondern ein Gemeinschaftsopfer. Herr, ich liebe dich, ich genieße die Gemeinschaft mit dir. Du bist so gut zu mir. Ich will Gemeinschaft mit dir haben, mit dir gemeinsam essen. Er sagt hier, es soll noch am selben Tag gegessen werden oder sonst am nächsten Tag. Soll diese Gemeinschaft nicht aufschieben, nicht länger als 2 Tage davon essen. Gott will keine abgestandene Beziehung mit uns haben. Er will jeden Tag in Beziehung mit uns leben. Er will nicht, dass wir es zurückhalten oder was aufheben. Ja, ich komme in den Gottesdienst, ich komme freiwillig. Gott zwingt uns nicht. Gott wird uns nicht zu Beziehung zwingen, aber ich komme zum Gottesdienst, ich komme freiwillig, aber ich komme halbherzig. Und Gott, nächste Woche mache ich ernst mit dir. Oder nächste Woche nehme ich mir die Zeit für Gemeinschaft mit dir. Und ich komme zum Gottesdienst, aber ich lasse die Gedanken wandern und ich bin nicht voll dabei. Der Herr sagt, ich will dich ganz. Im Psalm 34, er sagt, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist und glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Ja, so sollen wir zum Gottesdienst kommen, zum Herrn kommen. Herr, ich preisen mit ganzem Herzen. Gott, ich will heute alles von dir haben, was du für mich hast. Ich will diese Beziehung mit dir wirklich aufkosten, nicht irgendwas aufheben oder aufschieben. Ich will alles, was du für mich hast. Und ich komme mit dieser Erwartung und mit diesem ungeteilten Herzen. Schieb Gemeinschaft im Herrn nicht auf. Herr sagt uns, er will, dass wir heiß sind, nicht lauwarm. Vers 9, und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also immer, erinnert uns immer wieder an die Beziehung mit ihm. Aus dieser Beziehung heraus leben wir. Aus dieser Beziehung mit dem Herrn leben wir ein heiliges Leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Er sagt das, ich weiß nicht wie oft, aber das sagt sehr oft in diesem Kapitel. Ich habe es nicht gezählt. Hier in diesen Versen 9 und 10 sehen wir Gottes Sozialfürsorge für sein Volk. Und es ist genial, wenn wir uns das überlegen. Ist für eine Agrargesellschaft, also wir können das auch heute nicht 1:1 umsetzen, aber ich denke, wir sehen Prinzipien, die heute noch nützlich sind. Prinzipien, wie ein Wohlfahrtsstaat oder Wohlfahrtssystem aussehen soll. Und ich weiß nicht, ob euch das begeistert, mich schon, als einer, der Soziologie studiert hat. So viele Theorien und menschliche Philosophien, die einfach nicht funktionieren. Mich begeistert es, dass Gott auch ganz konkret für unsere Gesellschaft, für Politik, was immer, Antworten hat, Prinzipien hat für uns. Weil unser System funktioniert nicht sehr gut. Wir schauen uns unser sozialistisch geprägtes System an und da werden Milliarden von Steuergeldern verschlungen für Sozialprogramme, die nicht immer oder meistens nicht so den erhofften Erfolg bringt. Wenn es am Aus, 4 Millionen Arbeitslose wieder, Steuern erhöht und trotzdem, irgendwas funktioniert dann nicht. Das Problem ist, dass die Menschen sich selbst an Gottes Stelle gesetzt haben. Uns ist, denken, das Erste, was der Mensch geschaffen hat, war der Staat oder das Gemeinwesen, also wird das zu Gott gemacht. Überleg es mal, viele Menschen haben den Staat als ihren Herrn, zu ihrem Herrn und Erlöser gemacht. Alle erwarten, dass der Staat sie versorgt. Und wenn es irgendein Problem gibt, dann schreien alle nach der Regierung. Ja, warum kümmert sich denn nicht drum? Anstatt auf Gott zu vertrauen und zu ihm zu laufen und zu beten. Das Problem ist, dass der Staat oder die Regierung nicht dafür geschaffen ist, Gott zu spielen. Und sie ist nicht Gott und deswegen kann sie auch die Last nicht tragen, dass sie Gott sein soll. In der Politikwissenschaft gibt es die Theorie des Staatsversagens. Leute erwarten immer mehr vom Staat und der Staat packt sie irgendwann nicht. Und das ist der Punkt, an dem wir heute sind, wo alle Sozialsysteme nicht gut funktionieren und zu teuer werden und irgendwie funktioniert es nicht so. Bei uns Arbeitslose. Werden arbeitslose Sozialhilfeempfänger vom Staat abhängig gemacht. Das ist schlecht. Wir wissen, dass Langzeitarbeitslosigkeit krank macht, depressiv macht. Ist nicht gut für die Menschen. In unserem System müssen sie nicht dafür arbeiten. Sie verlieren dadurch auch die Befriedigung, dass sie sich was verdient haben. Werden einfach Sozialhilfeempfänger. Okay, der Scheck. Ist auch unpersönlich, ist durch Steuern finanziert, erzwungen. Das Geld wird jemand anderem weggenommen und dir gegeben. Ist interessant, wenn man das beobachtet. Ich rede jetzt mal so ein bisschen soziologisch, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber es ist interessant, wenn man das beobachtet. Wie in den letzten 100 Jahren Nachbarschaftshilfe zurückgegangen ist. Die Menschen sagen, sie schauen weg bei der Not. Das nächste und sagen, hey, ich zahle Steuern dafür. Der Staat kümmert sich drum. Nicht mehr ich persönlich, sondern Hey, was soll's? Und auch diese Menschen werden beraubt. Die Nachbarn, die helfen sollten, werden beraubt. Dieser Freude, die das bringt, einem anderen zu helfen und persönlich zu helfen. Und wir wissen, das System ist offen für Missbrauch. Es gibt diejenigen, die nichts arbeiten wollen. Und teilweise kriegt man mehr als Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe, als wenn man arbeitet. Manche Menschen zumindest. Ist auch nicht biblisch. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Hey, die, die nicht können, das ist eine andere Sache. Für die haben vor allem wir als Gemeinde eine Verantwortung. Aber wer arbeiten kann, aber nur faul ist, keinen Bock hat, soll doch nicht essen, sagt die Bibel. Also ist nicht biblisch, Leuten einfach was hinten reinzuschieben. Sondern wir sollen da genau schauen. Unser System ist bürokratisch, verschlingt viel Geld. Von diesen Steuern, die wir zahlen, wird eigentlich nur ein geringer Teil wirklich, der kommt wirklich bei den Armen an. Der Rest verschlingt das System. Ich mag Gottes System. Es ist genial, wenn wir das überlegen. Dieses System der Nachlese. Das heißt, diejenigen, die Grund und Boden hatten, und das hatte jeder in Israel, das ist auch noch eine Besonderheit. Kommen wir noch später dazu, dass das Jubeljahr, also du konntest dein Erbteil an jemand anderen vermieten, aber in gewissen Zeitabständen ist es immer wieder an dich zurückgegangen. Und das sind die Armen hier, wovon hier die Rede ist, die Schulden gemacht haben, die ihr Erbteil vielleicht als Bezahlung für ihre Schulden oder weggegeben haben, die sie nicht selbst sozusagen eigenen Grund und Boden hatten, nicht selbst anbauen konnten. Wie gesagt, eine Agrargesellschaft. Und da gibt es das System der Nachlese. Denen, die es gut geht, die volle Weinberge haben, volle Felder, sagt ihnen, erntet denn alles ab. Wenn ihr erntet, geht nicht zweimal durch den Weinberg. Lasst ein bisschen was über. Es gibt Rabbis, die das geschätzt haben, so ungefähr 15% sollte übrig bleiben. Und das ist für die Armen, für die Benachteiligten, die bedürftig sind. Gottes System war lokal. Jeder persönlich draußen auf den Feldern. Das hat einen ungemeinen Vorteil gehabt. Es ist nicht so wie heute, wie die Städte, wie alle in die Stadt fliehen, die Armen in den Entwicklungsländern, sondern in Gottes System sind die draußen geblieben am Land. Weil du durftest zu deinem Nachbarn oder wo immer, konntest hingehen und dich versorgen mit dem, was er überlassen sollte auf seinem Feld. Das überlegt, es war genial. Es hat nicht so diese Konzentration der Armen gegeben, wie wir sie heute oft sehen. Es war ein Riesenvorteil, aber es war auch persönlich, privat. Jeder, der hatte, sollte dem anderen helfen. War persönlicher Kontakt da und das bringt Befriedigung. Aber es gab auch die Kontrolle. Hey, die Leute im Dorf wussten am besten, ob einer wirklich bedürftig war oder nicht. Hatte auch einen Vorteil für den, der nachgelesen hat. Ein harter Arbeiter konnte die Aufmerksamkeit des Grundbesitzers auf sich ziehen und vielleicht eine richtige Arbeit finden als Ernter, die besser verdient haben. War auch nicht so eine schwierige Arbeit. Ne? Die Reste aufzulesen ist härter als ins Volle zu langen. War so eine Art Jobvermittlungssystem. Aber der Nutznießer, der das empfangen hat, der musste für seinen Unterhalt arbeiten. Es wurde ihm nichts geschenkt. Es wurde jedem Armen, jeden Arbeitslosen die Möglichkeit gegeben, durch harte Arbeit sich selbst zu versorgen. Wurde auch nicht von einer Institution abhängig gemacht, sondern er konnte gehen und sich versorgen, wenn er arbeiten wollte. Und wie gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nichts essen. Das war das Prinzip. Es war eine härtere Arbeit als der normale Erntearbeit. Es war mühsamer, die Reste nachzulesen, als zu ernten. Das heißt, es war vorteilhafter, zu arbeiten, als nachzulesen. Es war eine Ermutigung, einen Anreiz, eine Arbeit anzunehmen, wenn sich die Möglichkeit gibt. Und es war auch ein Training on a Job. Sie konnten sich Fähigkeiten erwerben. Ich schaue mir das an und sage, hey, das war ein gutes System. Ich sehe Gottes Weisheit in dem System. Wie gesagt, wir können das sicher nicht eins zu eins umsetzen, aber ich denke, es gibt gute Prinzipien, die man vielleicht anwenden könnte. unser Sozialsystem besser machen könnte, nach Gottes Prinzipien. Ich mag das. Gott ist so weise. Aber die, denen es materiell gut geht, die gesegnet sind von Gott, die sind persönlich verantwortlich für die Armen. Es war auch ein Schutz für die Leute vor Habgier, welche Götzendienst ist. Es ist auch ein Wort an uns. Wenn du gesegnet bist, ist Gottes Wort an dich teil. Nicht das letzte bisschen, die letzte Weintraube am Weinstock für dich ernten. Noch größeres Haus und das vierte Auto. Gott sagt, naja, hilf denen, die weniger glücklich sind, die bedürftig sind. Das ist ein Teil von Heiligkeit. Und es bringt auch Freude. Es bringt Heil. Im Vers 11 heißt es weiter, ihr sollt nicht stehlen. Das war vielleicht eher ein Wort an die Ärmeren, die sollten nicht stehlen. Hey, Gottes Weg, deine materielle Situation zu verbessern, war harte Arbeit, der Diebstahl. Also ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Also du sollst deine Nächsten lieben. Nicht lügen, nicht betrügen, nicht falsch schwören. Das ist wichtig für eine funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft. Und das ist biblisch gesehen die Aufgabe der Regierung, das zu gewährleisten, dass Gerechtigkeit herrscht. Wir sehen, welches Chaos bringt, wenn die Mafia die Kontrolle übernimmt. Oder Regierungen korrupt werden. Man müssen nur nach Russland schauen. Und das ist interessant auch zu beobachten. Uns im Westen geht es relativ gut, weil wir diesen christlichen Einfluss hatten. Relative Gerechtigkeit in den Gesetzen, relative Ordnung, das war ein Einfluss, der aus dem Christentum kommt. Wären unsere Vorfahren keine Christen gewesen, würde es heute bei uns anders aussehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das hat uns einen gewissen Wohlstand und einen gewissen, dass die Wirtschaft funktioniert. Schauen uns andere Länder an, da funktioniert es nicht. Kommunismus. Oder auch die muslimisch beeinflussten Länder. Diese Feilschmentalität, Marktplatzmentalität. In diesem Denken ist es nicht cool, wenn du fair bist. Sondern hey, der ist der Coolste, der ist der Beste, der den anderen am besten übers Ohr haut. Geht mal auf so einen Marktplatz, auf so einen Bazar. Deswegen funktionieren die Wirtschaften dort auch nicht so, ist ein Grund. Die funktionieren nur soweit sie das in dem Maß, in dem sie unsere westlichen Werte übernehmen, christliche Werte, das zumindest das, was noch übrig ist von denen. Es wird eh immer schlimmer bei uns. In dem Maß, in dem sie für Gerechtigkeit sorgen, es kurbelt auch die Wirtschaft an. Christliche Ethik ist die Grundlage dafür. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Mir macht es Spaß, über so Dinge nachzudenken. Ich finde es echt toll, dass Gott Antworten hat. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für unser Zusammenleben. Diesmal weiter, Vers 13. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Blinden die Möbel umstellen, so dumm. Das ist grausam, das sollte er nicht tun. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Also du sollst den Schwachen nicht ausnutzen. Wenn du in einer Machtposition bist, dann nutze es nicht aus. Gott hat ein sehr genaues Auge darauf. Du sollst den Schwachen nicht ausnutzen. Du sollst deinem Angestellten oder Arbeiter dem versprochenen Lohn nicht vorenthalten. Du sollst Behinderte nicht misshandeln, die dich nicht hören, die nicht sehen können. Ich meine, das ist für uns offensichtlich. Aber wieder, leider bei uns, wenn ich unsere Gesetze anschaue, Behinderte werden diskriminiert. Abtreibungsgesetz zum Beispiel. Ich meine, das ist an und für sich falsch, dass es erlaubt ist, aber dass Behinderte bis zum letzten Tag abtreiben. Das ist eine, als Indikation, ein unter Anführungszeichen normales Kind darf es nur bis zum dritten Monat. Ich meine, es ist auch falsch, aber da wird ein Unterschied gemacht. Behinderte werden diskriminiert. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, vor, weiß nicht wann das in den Nachrichten war, vor 2 Wochen oder so, 3 Wochen, gelesen von dieser Frau, ich weiß auch nicht genau, wo das war, ich glaube in Frankreich, einer Frau, der Schadenersatz zugesprochen wurde, weil sie ein behindertes Kind auf die Welt gebracht hat. Weil der Arzt sie nicht informiert hat oder das nicht gesehen hat. Deswegen hat sie keine Gelegenheit gehabt, ihr Kind zu ermorden. Und dafür kriegt sie Schadenersatz. Ich meine, das ist krank. Das ist krank. Und wirklich, wenn behinderte Menschen nicht zuerst das Recht auf Leben haben, oder alle Menschen zuerst das Recht auf Leben haben, ist alles andere, Behindertenparkplätze oder was immer wir tun, ist eine Farce. Ist lächerlich. Jetzt können wir fragen, hey, warum soll ich einem Tauben nicht fluchen? Der kann es eh nicht hören. Und der Blinde sieht doch eh nicht, wenn ich ihm was in den Weg lege. Aber lest genau, der Punkt ist, Gott sieht. Er sagt, und vor allem einem Blinden kein Hindernis legen und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wieder, der Punkt ist, Gott sieht. Gott hört, Gott sieht. Selbst wenn der Blinde oder der Taube nicht. Und ich denke, jeder von uns wird sagen, hey, ich tue sowas nicht. Das ist grausam, das ist bösartig. Habt ihr jemals jemanden geflucht, der euch den Parkplatz weggeschnappt hat? Im Auto konnt ihr es auch nicht hören. Habt ihr den geflucht? Oder geflucht über das, was Menschen tun, die Jesus nicht kennen. Das, was sie sagen, das, was sie tun. Hey, halt's Maul, so wie du redest, das ist furchtbar. Und, oh. Geistlich gesehen sind die blind und taub, die Jesus nicht kennen. Sind blind. Sehen nicht die Wahrheit, sind taub, haben nicht Gottes Wort. Wissen es nicht besser. Und wir als Christen können manchmal Stolpersteine sein. Statt Stufen, die sie zu Jesus hinführen. In der Art und Weise, wie wir reagieren auf die Menschen um uns. Wir sollen sie nicht fluchen, wir sollen für sie beten. Und wir sollen ihnen vor Jesus erzählen, als zu sagen, hey, halt den Mund. Du bist pervers oder was immer. Vers 15. Ihr sollt dem Gericht nicht Unrecht tun, und du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Also als Richter, du sollst nicht den Reichen auf der Seite der Reichen sein, ja, weil es könnte mir einen Vorteil verschaffen, wenn ich mir einen kleinen Gefallen tue, aber auch nicht auf der Seite der Armen. Und da ist, wo die Befreiungstheologie total daneben gehauen hat. Die haben gesagt, Gott ist auf der Seite der Armen. Nein, ist er nicht. Gott ist auf der Seite der Gerechten. Gott geht um Gerechtigkeit. Du sollst niemanden bevorteilen. Es geht um Gerechtigkeit im Gericht. Also die Richter sollen Gott nachahmen, sollen nach Gerechtigkeit sprechen. Und gilt auch für uns, unsere Gesetze, unser Recht sollte Gottes Gerechtigkeit widerspiegeln. Sonst ist es nicht mehr Recht, sondern Unrecht, auch wenn sie es Recht nennen. Vers 16, du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Das heißt, Tratsch, die Geschichte weitererzählen. Ich weiß zwar nicht wirklich, ob es wahr ist oder nicht, aber Mann, ich kann nicht drauf warten, das weiterzuerzählen. Das sollst du nicht machen. In einem gewissen Maß werde ich zu dem, wie ihr über mich sprecht, vor anderen, wenn ich nicht dabei bin. Es verletzt alle. Verletzt mich, weil die anderen mich durch die Linse sehen, selbst wenn es gar nicht wahr ist, Vorurteile haben. Es verletzt dem anderen, dem du es erzählst, weil der kann dir nicht mehr normal gegenübertreten, hat diese Vorurteile im Kopf, selbst wenn sie nicht stimmen. Verletzt auch dich selber, weil du dich selber geringer machst. In den Augen dessen, dem du das erzählst, ist ein Tratschstante. Verleumde. Und du verletzt auch Gott. Soll nicht so sein. Wo man war, mal Vers 16. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Du sollst, wo sind wir? Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst nicht tratschen, du sollst nicht hassen. Und wieder, das ist sehr das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Jesus hat gesagt, hey, wenn dein Bruder hasst, dann hast du ihn schon ermordet. Hass führt zum Mord. Es geht ums Herz. Wir sehen es schon im Alten Testament hier. Du sollst nicht tratschen, du sollst nicht hassen. Aber Vers 17, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Das heißt, wir dürfen einander zurechtweisen. Manchmal sind wir blind für unsere eigene Sünde. Wenn ich in Sünde lebe, wenn ich Mist baue, dann bitte kommt auf mich zu und sagt, hey, ist aber nicht ganz so okay. Wie geht's dir mit dem Herrn? Kann ich für dich beten? Wir haben Verantwortung füreinander. Nicht, dass wir es anderen erzählen, aber dass wir zu der Person kommen. Und manchmal haben wir Scheu davor. Ich weiß nicht, für mich, mir macht es keinen Spaß, Leute zu konfrontieren. Wir sind verantwortlich füreinander. Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Gott sagt, die Rache ist mein, im Römerbrief. Und ein Werkzeug Gottes ist die Regierung. Römer 13 lernen wir das, dass die das Schwert hat, um die Übeltäter zu bestrafen und die Gutes tun, zu belohnen. Aber Gott sagt, die Rache ist mein, nicht uns persönlich rächen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Nächstenliebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und das ist nicht erst seit Jesus so im Neuen Testament, schon hier im Alten Testament. Jesus hat nur diese Missverständnisse oder Verzerrungen gerade gerückt. Die Juden haben irgendwann gesagt, der Nächste ist nur mein Mitjude. Jesus hat gesagt, nein, nein, jeder ist dein Nächster. Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Sollst deinen Feind lieben, hat Jesus gesagt. Aber Nächstenliebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ist auch einer der Verse, die am häufigsten aus dem Kontext zitiert werden. Und zwar von den mehr psychologisch Orientierten, die sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, deswegen du musst das lernen, dich selbst zu lieben, bevor du andere lieben kannst. Das ist nicht, was der Vers sagt. Das sehen wir so oft, Menschen, die mit irgendeiner Philosophie, irgendeinem weltlichen Konzept daherkommen, was irgendein Psychologe, irgend sonst was gesagt hat, ist in unserer Welt ja modern so. Selbstwert, Selbstansehen, bla bla. Da musst du aufbauen. Und Christen übernehmen leider oft ungefragt irgend so weltliche Konzepte und hängen halt ein christliches Mäntelchen drüber, suchen sich einen Bibelvers, sagen, hey, da steht's doch. Nee, steht nicht da. Wenn du es im Kontext anschaust, Gott sagt, du liebst dich schon selbst. Und die Herausforderung ist nicht, dass du dich selbst noch mehr liebst und noch mehr annimmst und noch selbstsüchtiger wirst, sondern dass du von dir selbst wegschaust auf deine Nächsten. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Leute sagen, ah, aber ich hasse mich selbst. Ich kann mich nicht ausstehen. Ich bin so hässlich, ich bin so unbegabt, ich hasse mich, ich kann mich nicht leiden. Und sind total deprimiert. Hey, wenn du dich wirklich hassen würdest, wärst du froh, dass du hässlich bist und benachteiligt und dass dir schlecht geht. Wärst du glücklich. Das Problem ist, wir alle sind auf uns selbst fixiert, wir alle sind selbstsüchtig, Selbstmitleid, wir alle drehen uns um uns selbst. Wir alle lieben uns selbst. Und Jesus sagt, genau das ist das Problem. Das Problem ist, du bist selbstsüchtig. Und das sollst du nicht sein. Der Punkt, wo Heilung kommt, ist, wenn du von dir wegschaust und auf den anderen schaust. Die Energie, die Aufmerksamkeit, das Mitleid, was du dir selbst schenkst, von dir weg und fang an, jemand anderem zu dienen. Das ist, wo Heilung und Befreiung kommt. Joni Erickson hat es gesagt. Die Frau, die total behindert ist, total gelähmt, nur den Kopf bewegen kann, die ist durch all diese Dinge durchgegangen. Selbstmitleid und Anklage gegen Gott und alles Mögliche. Und sie hat gesagt, auf eine Frage, was man tun soll, wenn es einem so schlecht geht, und sie hat gesagt, such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, ihm zu dienen. Das ist der Schlüssel. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst schon liebst. Das ist der Punkt, wo Heilung kommt, wenn wir von uns wegschauen und anfangen, Gott zu dienen und den Nächsten zu dienen und den Nächsten zu lieben. Da kommt Zufriedenheit und Glück und Selbstwert, alles her, wenn ich sehe, wie sehr Gott mich liebt. Und wenn ich Gott diene und wenn ich meinem Nächsten liebe und meinem Nächsten diene, da kommt Befriedigung her. Nicht, wenn ich da sitze und der einen redet, du bist so gut, du bist so schön. Schwachsinn. Im Vergleich zu Gott sind wir alle mehr oder weniger hässlich. Vers 19. Meine Ordnungen sollt ihr halten. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen, dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen und dein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Da geht es um heidnische Praktiken. Heiden haben geglaubt, das Mischen von diesen Dingen, da kommt irgendeine magische Kraft her. Schwachsinn, Gott sagt seinem Volk, ihr sollt heilig sein, ihr sollt anders sein als die Heiden. Ihr sollt diese heidnischen Praktiken nicht ausüben. Aber ich denke, es kann uns auch geistig was sagen. Uns sagt der Herr, er verwendet dieses Bild von den Tieren. Er sagt im 2. Korinther 6, ihr sollt nicht mit einem Ungläubigen unter ein Joch gehen. Nicht zusammen jochen lassen mit den Ungläubigen. Heirate niemanden, der Jesus nicht liebt. Mit dem Samen, das Wort Gottes. Wir sollen das Wort Gottes nicht mischen mit irgendwelcher weltlichen Philosophie oder Theologie. Ich sage, ich glaube zwar nicht an Gottes Wort, aber ich lehre Theologie, das ist Schwachsinn. Oder Kleidung mischen, Leinen und Wolle war das damals. Leinen war die Kleidung von Priestern. Das stand für Heiligkeit, für das, mit dem Gott uns bekleidet. Wolle, da schwitzt man. Und Gott hat gesagt, es soll das nicht mitmischen. Wolle stand für unsere eigene Anstrengung. Für unsere eigenen Werke. Und er soll das nicht mischen. Erlösung ist aus Gnade allein. Nicht aus eigener Anstrengung. Nicht, weil wir es verdienen können. Sondern nur Jesu Werk für uns. Da gibt es nichts zu mischen. Also für uns heute, macht euch keine Sorgen, wenn ihr irgendein Mischgewebe tragt. Das hatte mit heidnischen Praktiken zu tun. Aber in diesen geistlichen Dingen kann es immer noch zu uns sprechen. Schnell noch. Wir sind gleich durch. Vers 20. Und wenn ein Mann bei einer Frau zur Begattung liegt und sie ist eine Sklavin, einem Mann verlobt und sie ist keineswegs losgekauft, noch ist ihr die Freiheit geschenkt, dann besteht Schadenersatzpflicht. Sie soll nicht getötet werden, denn sie ist nicht frei gewesen. Und er soll dem Herrn sein Schuldopfer an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen, einen Witter als Schuldopfer, und der Priester soll für ihn mit dem Witter des Schuldopfers vor dem Herrn Sühnung erwirken für seine Sünde, die er begangen hat. Und in Bezug auf seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also die Situation ist hier eine Sklavin, die eigentlich einem anderen Mann verlobt war und ihr Meister, so sieht es aus, hat mit ihr geschlafen. Normalerweise stand die Todesstrafe auf Ehebruch. Aber hier der Mann hat seine Machtposition missbraucht. Hat die Frau sexuell ausgebeutet. Das ist Missbrauch am Arbeitsplatz eigentlich, was wir hier sehen. Sehr, sehr modern, sehr up-to-date, was wir heute durchnehmen, das Kapitel 19. Und normalerweise war die Strafe der Tod. Aber der Herr sagt, sie war nicht frei, sie konnte sich nicht wehren. Deswegen, er muss die Strafe zahlen. Sie werden nicht getötet, aber er muss Strafe zahlen. Er muss ein Opfer bringen für seine Sünde. Es war Sünde. Muss Buße tun. Und wahrscheinlich musste er sie auch heiraten und sie versorgen. So war das damals in Israel. Hey, es wird heute anders aussehen. Wenn es immer noch so wäre. Vers 23. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, dann sollt ihr ihre Früchte als ihre Vorhaut unbeschnitten lassen. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten, sie dürfen nicht gegessen werden. Im 4. Jahr sollen all ihre Früchte dem Herrn eine heilige Festgabe sein. Und im 5. Jahr sollt ihr ihre Früchte essen, damit ihr Ertrag auch den Gewinn vermehrt. Ich bin der Herr, euer Gott. Manche glauben, dass es hier um die symbolische Rückerstattung des Landes geht. Das Land hätte eigentlich 40 Jahre vorher von den Kanaanitern erlöst werden sollen, aber die Israeliten waren rebellisch und haben noch einen kleinen Umweg gemacht durch die Wüste für 40 Jahre. Und manche sehen hier eine symbolische Rückerstattung. 4 Jahre zurück an das Land für die 40 Jahre, die sie zu spät dran waren. Aber ich finde es auch interessant, wir wissen heute, dass es gut ist für Fruchtbäume und das Land, das zu tun. Und Gott wusste das. Und auch wenn das Volk es damals nicht verstanden hat, es war gut für sie. Wie für uns, wenn wir manchmal Gottes Gebote nicht verstehen. Es ist ein Segen für uns und gut, wenn wir ihnen folgen, selbst wenn wir es nicht immer ganz verstehen. Schnell noch, Verse 26 bis 28, sehen wir auch wieder heidnische Praktiken. Ihr sollt Fleisch nicht zusammen mit Blut essen. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Ihr sollt nicht den Rand eures Haupthaares rundscheren und den Rand deines Bartes sollst du nicht verderben. Und einen Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen und geätzte Schrift sollt ihr an euch nicht machen, euch tätowieren. Ich bin der Herr. Wir gehen nicht tiefer ins Detail. Wir haben über Tätowieren schon mal gesprochen. Könnt euch die Kassette bestellen, wenn es euch interessiert. Es waren alles heidnische Praktiken, Trauerpraktiken, sich ritzen, sich abscheren, ja, sich Einschnitte machen. Und Gott sagt seinem Volk, ihr sollt es nicht machen. Ihr sollt euch nicht mit den Götzen, mit den heidnischen Praktiken identifizieren. Und das wäre auch die Regel für uns, was wir lernen können. Wenn es um Tätowieren ist, Tätowieren richtig oder falsch. Hey, lass dir nichts, oder das geht mit T-Shirts, mit denen wir rumlaufen. Wenn da Motive drauf sind, die uns in die Richtung von Heiden rücken und wo perverse Dinge drauf sind oder Dinge, die irgendwie nicht zu Gott passen, dann warum sollen wir das tragen? Lasst euch nicht mit denen identifizieren, sondern seid anders, seid abgesondert. Vers 29, du sollst deine Tochter nicht entweihen, sie zur Hurerei anzuhalten. Hier ging es wahrscheinlich darum, die Tochter zu geben als Tempelprostituierte für einen heiligen Tempel. Soll seine Tochter nicht entweihen, sie zu Hurerei anzuhalten, dass das Land nicht Hurerei treibt und das Land voll Schandtaten wird. Ich frage mich manchmal, wenn ich die jungen Mädels heute sehe, warum sie überhaupt noch Kleidung tragen. Wenn manche von den Teenagern, für mich ist es ein Anstoß. Also die Männer werden wahrscheinlich sagen, hey, ja. Ich meine, wenn sie alles so raushängen lassen, was sie haben, ist kein Wunder, dass sie Probleme kriegen. Also lass deine Tochter nicht rumlaufen wie eine Hure, sagt der Herr. Manchmal frage ich mich wirklich, selbst die Kids von christlichen Eltern, wie die manchmal rumrennen. Lass deine Tochter nicht rumlaufen wie eine Hure. Vers 31. Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Wahrsager, Horoskope, Wahrsagerinnen. Okkulte Leute, die pendeln oder sonst irgendwas tun, um dass wir die Zukunft erfahren oder irgendwelche Informationen. Gott sagt, ihr sollt es nicht tun. Der Herr will uns führen. Wir sollen dem Herrn suchen, nicht Dämonen oder okkulte Menschen, nicht Tote befragen oder Wahrsager. Ich bin der Herr, euer Gott. Vers 32, vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Kreises ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Ehrfurcht vorm Alter, das hat sich auch geändert. Heute richtet sich alles nach der Jugend. Hey, das sind die Coolen, das sind die, alle wollen jung sein. Damals war es anders. Alter war Weisheit, war angesehen. Unsere Gesellschaft tendiert dazu, die Alten irgendwie wegzusperren oder wegzuschaffen. Jetzt kommt schon Euthanasie in Holland. Gehen schönen Zeiten entgegen. Der Herr sagt uns, wir sollen alte Menschen schätzen. Ist viel Weisheit da. Viel, was wir lernen können. Viel Schätze. Soll die Alten ehren und schätzen. Ich bin der Herr. Wir berauben uns selbst, wenn wir alte Menschen nicht ernst nehmen und nicht von ihnen lernen. Vers 33, und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Es gibt für uns Christen keinen Raum für Rassismus oder Fremdenhass. Gott liebt alle Menschen und wir sollen alle Menschen lieben und wir sollen alle Menschen gerecht behandeln. Auch sehr aktuelles Thema hier. Das Kapitel 19, wir könnten da fast jeden Punkt eine eigene Bibelstunde machen. Aber Gott sagt, wir sollen keinen Unterschied machen zwischen einem Fremden und einem, was weiß ich, Deutschen oder einem Ausländer. Gott liebt alle Menschen, wir sollen sie genauso gerecht behandeln. Wir sollen sie genauso lieben. Aber die Fremden, das kann man auch im Hinterkopf behalten, die Fremden hier, das waren die, die in Israel gearbeitet haben und gewohnt haben und die gewillt waren, dort zu bleiben. Und gewillt waren, die israelischen Bräuche und Gottes Gebote zu respektieren. Also in dem Sinn spricht hier nicht von Menschen, die sich nicht ändern wollen, die vielleicht uns ihre Kultur oder ihre nichtchristliche Religion aufzwingen wollen. Also in dem Sinn dieser infame Spruch von der Leitkultur ist nicht unbedingt falsch, wenn wir die Bibel anschauen. Wir sollen die Fremden lieben, aber es heißt nicht, dass es keine Bedingung dafür gibt, für einen Aufenthalt. Aber das, wenn wir jetzt da reingehen, wir können Gottes Prinzipien anschauen für Fremdenpolitik oder Asylpolitik. Aber es wird zu weit führen. Vers 35, ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, im Längenmaß, im Gewicht und im Hohlmaß, also wieder nicht betrügen, gerechte Waage, gerechte Gewichtsteine, gerechtes Eva und gerechtes Hin sollt ihr haben. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Und so sollt ihr alle meine Ordnungen und all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun. Ich bin der Herr. Der Herr ist unser Herr. Ist wunderbar. Das heißt nicht nur, dass als Herr nicht nur, dass wir eine Verpflichtung ihm gegenüber haben, sondern er fühlt sich auch verantwortlich für uns. Wie immer, wenn Gott Autorität gibt uns Menschen. Wir haben nicht nur Rechte, sondern wir sind auch verantwortlich für die Untergebenen, die Gott uns gibt. Also Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott, ich will der Herr sein in eurem Leben. Aber da drin steckt auch die Verheißung, ich bin der Herr, der euch versorgen wird. Ich fühle mich verantwortlich für euch und ich bin besorgt um euch. Und deswegen sagt Gott uns auch diese guten Dinge, wie wir leben können, so dass es uns gut geht und wir heile, freie Menschen sind, Menschen, die gesegnet sind und glücklich. Lass uns beten. Alle sagen Amen. Danke für eure Geduld. Lieber Vater, wir sagen dir Danke für dein gutes Wort und Vater, wir bitten dich, dass wir es immer mehr verstehen und dass du uns hilfst, wie wir diese Dinge praktisch in unserem Leben anwenden können. Amen. Das nennt man Gnade.